Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Mit dem zweiten WM-Spezial.
Ja, mit dem entsprechenden Frühstück zum zweiten WM-Spezial.
Unser WM-Spezial heißt Die Schlacht von Göteborg.
Ja, 1958 das Halbfinale zwischen Deutschland und Schweden. Und es war ein wildes Spiel mit ganz vielen Geschichten. Geschichten, die vorher stattfanden, währenddessen und nachher. Und die müssen alle erzählt werden, Sven. Willst du was zu trinken haben, aber warum stellst du dein Leerglas hier so hin?
Das Frühstück war übrigens sehr, ich habe nur so ein bisschen Nachdurst, muss ich sagen.
Ja, vom Schwedenhappen.
Ja, die Schwedenhappen.
Du hast köstlich, ne?
Diese Konserven, ja, das ist ja keine Konservendose, das ist aber so, ja, schon, ne? Und hast du aufgemacht und da waren diese Fischröllchen drin, die sehr, sehr deftig schmecken morgens.
Mit Kapern? Hast du die Kapern auch gegessen?
Ich hasse Kapern.
Ja, deshalb frage ich ja.
Ich hasse Kapern.
So gut kennen wir uns schon, dass ich weiß, dass du Kapern
hast. Und du hast dieses Lachsgeschnetzelte, wie nennt man das?
Ja, weil ich habe ja auch so ein Lachsgesicht.
Ja, hast du gegessen, du liebst das, ne? Aber das ist das, was man auf dem Kutter nochmal zusammenkehrt.
Lachsschnitzel auf frischem Brötchen, dazu frische Zwiebeln und Meerrettich. Das ist großartig.
Themenfrühstück.
Das ist für mich einfach, da bin ich am Meer, Sven. Mhm.
Themenfrühstück beim Hupe, finde ich auch wunderbar. Und wir sprechen über die Weltmeisterschaft in Schweden 1958. Und heute werden wir mal meine Mutter anrufen. Die war nämlich da 19 Jahre alt. In dem Jahr machte sie, glaube ich, Abitur und studierte dann in Göteborg. Und wir sind bei der Schlacht von Göteborg.
Und deine Mutter ist Schwedin. Das muss man ja an dieser Stelle immer wieder auch sagen. Der ein oder andere wird
es noch. Ich weiß das seit 50 Jahren
jetzt. Ja, du weißt es. Aber der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, warum
Schweden? Warum das? Ja, es gibt einen Grund, warum ich Sven heiße.
Oh.
Ja. 50er Jahre, Burkhard.
Ja, und jetzt kommt total tolle Überleitung.
Da bist du eigentlich der Mann für tolle Überleitung.
Wir beamen uns zurück in die 50er Jahre.
Darf ich mal? Nur ganz kurz. Ich möchte nicht stören. Ich möchte Sie nur sehr herzlich begrüßen. Ein wirklich nettes Publikum heute. Da muss ich mich ja in aller Form vorstellen. Gestatten Sie?
Ja, mein Name ist Burkhard Hupe und ich freue mich.
Was war denn das?
Jetzt du!
Meiner ist Sven Pistor, hallo, ach so. Grüß Sie, meine Damen und Herren, darf ich mich vorstellen? Ach, die Dame hier vorne, das war übrigens eine Maggi-Werbung. Ja?
Das stimmt. Übrigens, ich liebe ja Maggi. Ich weiß, du liebst Maggi auch. Du klopfst immer noch unglaublich viel Maggi überall rein, wo du
Moment,
sitzt,
oder? Moment.
Sven?
Hier ist Zeit.
Sven?
Es ist so.
Ja.
In jede Suppe muss Maggi rein. Vorabgeschmeckt, weil das ist eine Erinnerung an meinen deutschen Opa, der ist 1896 geboren, der ist dann 82,
1896.
Kurz nach dem WM-Finale 82, das war das letzte, was ich mit ihm geguckt habe, dann aber in einem seligen Alter dann gestorben. Mhm. Und die Erinnerung, die ich an ihn habe, eine der wenigen Erinnerungen, ist, dass er überall sofort Maggi reingemacht hat, ohne vorher abzuschmecken. Und weißt du, was ich mache, wenn ich eine Suppe kriege und da steht eben Maggi? Zack, rein. Ist natürlich ein bisschen barbarisch, aber ist so. Ja.
Weißt du, woran mich Maggi sofort erinnert? Ich hatte immer auch so ein sehr distanziertes Verhältnis zu Maggi, muss ich sagen. Ist Maggi eigentlich Werbepartner von uns?
Nee, ne? Nein, nicht. Aber falls sich potenzielle Werbepartner melden wollen, wir haben eine E-Mail-Adresse.
Ja, falls jetzt jemand von Maggi zuhört.
Ja, es gibt auch so viele andere ganz Zusatzstoffe.
Welche?
Also Salz zum Beispiel. Wenn sich Salz melden will, dann an info@jogo-bonito.de. Also, liebes Salzwerk, info@jogo-bonito.de und alle anderen Fragen und Vorschläge kommen übrigens auch da an.
Ja, und um diese wahnsinnig wichtige Geschichte von mir weiterzuerzählen, ich hatte als junger Student meinen ersten Ferienjob, vermittelt vom älteren Bruder meiner damaligen Freundin, in Schaumstoffwerken.
Warst du mit der da auch im Zelt in der Schwäbischen Alb? Das war ja vor zwei Wochen, ich habe mich kaputt gelacht. Das war ja ein Rausch.
Nee, da waren wir schon nicht mehr zusammen. Das war aber auch ein Grund, warum ich dieses Kraut geraucht habe.
Das war eine andere, die dir da die Tüte gebaut hat.
Oder was? Ich weiß, Frag mich nicht nach diesen Details, ich weiß die nicht
mehr. Es lohnt sich, die letzte Folge.
Ja, also auf jeden Fall habe ich da in Schaumstoffwerken gearbeitet und war dafür zuständig, in so einer großen Lagerhalle quasi dafür zu sorgen, dass da ständig gefegt wurde. Also man musste da mit so einem großen Besen immer durch die Halle und ich habe da zusammen mit dem Hampels Dieter gearbeitet, also Dieter Hampels. Hampel.
Ja,
und das war das Faktotum sozusagen von diesem Unternehmen und der hat mich relativ früh darüber aufgeklärt, wie man da arbeitet, ohne jetzt viel zu arbeiten.
Also ne, sehr hatte, deutscher Ansatz.
Ja, der hatte Ganzen. Quasi erstmal so eine Stelle gefunden, wo man sich gut verstecken konnte. Und immer wenn das Tor ging vorne, das Hallentor, dann mussten wir den großen Besen, haben wir ihn hochgenommen und ein bisschen auf den Boden gestampft und so ein bisschen hin und her bewegt, damit das nach was klang. Und da habe ich, um endlich den Bogen zu Maggi zu schlagen.
Ach, endlich!
In der Frühstückspause. Der Meister hat immer Eier mit Maggi gegessen und ich kannte das gar nicht und irgendwann habe ich es ausprobiert und fand es großartig.
Und das isst du heute noch?
Esse ich heute noch, meine Kinder übrigens mittlerweile auch.
Also dann machen wir das doch mal beim Frühstück, warum nicht?
Habe ich doch heute gemacht, du hast es nicht gemacht.
Ja, aber das hast du dann sehr versteckt gemacht. Also ja, es kommt auch noch. Ja,
ich habe das nicht heimlich unter Pullover gemacht.
Wir reden heute über die Schlacht von Göteborg nach der Schwedenplatte heute, aber eins darf natürlich bei diesem WM-Spezial nicht fehlen.
Oh nein, ja. Du hast es wieder gemacht.
Das Cutter-Quiz!
Ja!
Burkhard, wir spielen das wieder mit dir. Drei Runden. Ich habe insgesamt 9 Fragen. 5 Punkte reichen um. Ich habe Schrumpeldatteln mitgebracht. Abgelaufene Schrumpeldatteln. Und ja, die kannst du dann haben. Kannst du mitmachen, was auch immer du willst.
Die sehen aus wie Hundeklöten.
Ja, ist so. Aber die gebe ich dir. Frage Nummer 1. Was ist ein... Also es sind ja Fragen zum Land Katar, zu Gewohnheiten. Wir wollen ja vorbereitet dahin gehen. Wir wissen jetzt, der Wind, der da weht, ist der...
Abu Bin Blasi.
Na? Nein, das war der Jamal. Das wäre die richtige Lösung gewesen. Quatsch. Das ist der Abu Bin Blasi.
Ja.
So, aber jetzt kommt die erste ernsthafte Frage. Wenn es also richtig ist, hörst du das hier? So, oder wenn es falsch ist? Das ist das aufstehende Kamel. Erste Frage, was ist ein Machbus? Ist das A, in Katar, ein Machbus? Ein Verkehrspolizist? Ist es B, eine Mittagspause, die man eben macht? Oder ist es ein traditionelles Essen?
Das ist die Machbus, das ist natürlich...
So falsch, ey! Das ist ein traditionelles Essen.
Machbus ist super.
Ja, nächste Frage, was kostet eigentlich 1 Liter Benzin in Katar derzeit? A, 19 Cent, B, 33 Cent oder C, 52 Cent?
Damit 19. Wäre...
Alter!
Was denn?
Bist du irre? Willst du die Datteln nicht haben?
19 Cent?
Ich werde die einpflanzen hier bei dir im Garten dann. Ich nehme die nicht wieder mit. Nein, 52 Cent.
Das ist doch viel.
Ja, ich war mal in Bahrain tanken. Es war teurer Trinkwasser zu kaufen als eben zu tanken da.
Echt?
Ja, ist so. Und die dritte Frage hier in diesem kleinen Katar-Quiz: Feinsand. Wir haben es da mit Feinsand zu tun. Ja. In der Sahara liegt Feinsand, so heißt der eben. Ja. Welche Größe hat der eigentlich, der Feinsand?
Aber die Sahara gehört doch nicht zu Katar.
Ja, aber da liegt der gleiche Sand. Der
wird
da ja klar, das ist der gleiche Sand.
Ich war ja schon mal da. Ich habe da nur Steine gesehen.
Nein, da ist auch Sand. So, wie groß ist die Körnung in Millimetern? 0,063 bis 0,2 Millimeter. Ist Feinsand 0,2 bis 0,63 Millimeter oder 0,63 bis 0,2 Millimeter? Sag einfach A, B oder C.
Ich sag A, B oder C.
Ja! Du hast A, B oder C gesagt. Erster Punkt. So. Du, das ist ja alles eine Frage der Vereinbarung, die man dann eben hat.
Ja, A, B oder C, das war doch...
Hast du sehr gut gemacht. Erster Punkt.
Einfach war es nicht, aber ich habe es gelöst.
Erster Punkt. So. Also Glückwunsch. In der nächsten Runde solltest du aber dann mehr holen, ja, um insgesamt 5 Punkte zu holen in meinem kleinen Katar-Quiz.
Sven, Katar hat uns ja inspiriert, in unserer gemeinsamen großen Vorfreude auf dieses wichtige Fußballturnier einfach ein Lied für Gianni Infantino
aufzunehmen.
Ne? Und ja. Ich finde, es gab natürlich schon die ein oder andere Rückfrage, wo kommen eigentlich diese wahnsinnig tollen Liedzeilen her? Und ich gebe es ja zu, es ist ein bisschen angelehnt an Jan Delay, Oh Johnny. Ne, bei uns heißt es Oh Johnny. Ne, man kann eine relative Ähnlichkeit feststellen. Der Reim ist auch etwas
angenehm. Ach, wir singen es doch einfach mal. Der Refrain war doch so. 1, 2, 3. Oh Johnny, warum hast du uns beschissen? Oh Johnny, warum hast du kein Gewissen? Oh ja, alles klar mit Katar, mit dem Geld so sonderbar. Oh Johnny, wann wirst du dich verpissen?
Ja, soweit, so gut.
Das war der Refrain.
Ja, aber es, liebe Leute, es lohnt sich dran zu bleiben, denn es gibt noch mehr.
Wir haben eine erste Strophe getextet.
Kannst du die nachher so singen?
Ich kann das so ein bisschen rumerotisieren hier am Mikrofon.
Hallo, ja. Ich bin der Nachtfalke und ich bringe euch in den nächsten Morgen.
Es wird, es ist ja am 4. Dezember, ist glaube ich, 4. Advent, Entschuldigung, ist das Finale. Mhm. Und in unserer Strophe spielt Lametta und irgendwie Ode fröhliche Fußballwelt. Also wir haben es da so, das ist so ein Zweizeiler, der glaube ich ganz schön ist, aber wir werden es am Ende präsentieren. Ja. Wir werden hin nach Katar wahrscheinlich 3 Strophen haben und den Refrain und dann vielleicht das Lied auch mal aufnehmen.
Ich habe schon überlegt, Sven, ob wir das nächste Mal, wenn wir irgendwie mit der Fußballschule auf die Bühne gehen, ob wir das da nicht zum Anfang mal singen sollen.
Dann machen wir es eh schon immer zum Affen. Also ach Leute, wir sind übrigens mit Pistors Fußballschule, ein Herz für Vollpfosten, auf den Bühnen in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Ihr könnt vorbeikommen.
Könnt ihr alles bei svenpistor.de, da steht das komplette Programm.
Oder auch überall da, wo man Tickets kaufen kann. Einfach Pistor eingeben, dann ist man da und wir sind an jeder Steckdose.
Nicht Hupe eingeben, dann seid ihr nicht da.
Ja, aber du bist bei mir. Und das muss in dem Fall dann reichen.
Ja, reicht auch.
Sind wir bei der Schlacht von Göteborg eigentlich? Das ist ja unser heutiges Thema.
Ja, 1958 ist Halbfinale und Deutschland gegen Schweden und es war ein Turnier, das Deutschland ja als Titelverteidiger in Angriff genommen hat und in dem Fritz Walter nochmal reaktiviert worden ist, in dem noch einige Helden von Bern dabei waren, Helmut Rahn zum Beispiel, Hans Schäfer und natürlich auch der Trainer Sepp Herberger. Und die Deutschen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die hatten ein relativ kompliziertes, wie sagt man, Interregnum? Sagt man nicht? Interregnum zwischen.
Ey, sowas darfst zwischen du mich da nicht fragen.
Zwischen.
Also, sie hatten.
Es ist zwischen den Welten, Interregnum, kann man doch sagen. Weltmeister, ja, zwischen den Weltmeisterschaften.
Also, es lief einfach nicht so richtig toll. Und dann war man trotzdem da, mal mit Titelverteidiger.
Und es lief gut am Anfang.
Und es lief auch immer diese Musik, übrigens, die wurde eingespielt vom Militärorchester und den, ich glaube, irgendwelchen Musikern aus Stockholm. Hier. Hört man, das Militärorchester, ne?
Jetzt hört man's.
Das ist der Marsch. Das ist die offizielle Hymne der FIFA WM 1958.
Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich Militärkapellen großartig finde vor Länderspielen?
Bist du nicht auch mal zu so einem Konzert gegangen, wo die dann immer das Stadion laufen?
Ja, meine Mutter hat es geliebt. Ist ja leider verstorben und sie hat das aber quasi bis zu ihrem Lebensende, hat sie das geliebt und ich bin mit ihr zur Musikparade der Nationen, hieß das, bin ich mit ihr gefahren und habe das zusammen mit ihr erlebt.
Das ist eine andere Zeit. Biebt man sich irgendwie wieder in die späten 50er Jahre.
Ja, aber weißt du, was meine erste Assoziation ist, wenn ich quasi diese Militärkapellen höre? Ich möchte einfach die Nationalhymnen vor Länderspielen, möchte ich immer von diesen großen Kapellen live eingespielt wissen. Also ich finde, die gehören einfach auf den Fußballplatz, die müssen das dann da vor Ort spielen.
Ich und mag das heißt sehr. Dann auch nicht Brühe im Glanze dieses Lichtes?
Nein, auch
erinnerst du dich an Sarah Connor?
Oh, Sarah Connor, furchtbar.
Brühe im Glanze dieses Lichtes.
Ja,
das ist schon geil.
Ja, das war schlimm.
Wir sind in diesem Turnier und gehen einfach direkt mal in dieses Halbfinale rein. Ich meine, die Deutschen hatten eine schwere Gruppenphase, überstanden das Viertelfinale gegen Jugoslawien und dann im Halbfinale dieses Spiel in Göteborg. Kurzfristig auch dieser Spielort ausgesucht. Das war auch so ein Ding für die Deutschen.
Ja, die mussten auf einmal ihr neues Quartier finden und das war alles, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist ja alles durchgeplant, quasi von der Ankunft bis zum Kopfkissenbezug. Es ist ja alles durchorganisiert. Ne? Ich weiß nicht, wie oft Olli Bierhoff jetzt nur wegen des Quartiers schon in Katar gewesen ist, um da einfach dafür zu sorgen, dass alles gut wird für
der Leroy Sané und
seine Freunde.
Der war in Bjerret an der Ostküste. Also, ne, also Göteborg, muss man wissen, ist an der Westküste, die zweitgrößte Stadt Schwedens. Wenn man da rüber guckt, dann sieht man den Skagerrak da oben, also Norddänemark. Das ist so die Verbindung. Da ist Göteborg zu verorten. Und die Deutschen waren eben auf der anderen Seite, an der Küste südlich von Stockholm, in Bjerret. Übrigens, da war es, finde ich so witzig, dass Sepp Herberger der Nationalmannschaft verboten hat, Minigolf zu spielen. Man konnte ja gar nicht so viel machen. Und dann haben die Minigolf, das ist wohl so abgegangen, die waren so sauer, die Nationalspieler. Und das wirklich schlug so hohe Wellen, dass der Herberger der Nationalmannschaft verboten hat, Minigolf zu spielen. Ist das nicht cool? Ja. Und so, ja, das waren natürlich alles junge Männer, die sich dann mit irgendwas beschäftigen. Und wir haben ja auch schon über den Oberst Rudel gesprochen, der 78 beim Quartier aufgelaufen ist. Das war ein Riesenskandal. Eine Nazi-Größe und der war auch 58 mal in Bjerret, aber das lief so ein bisschen unterm Deckmantel, das haben die Medien nicht aufgegriffen. Was meinst du, was da los gewesen wäre? Wir kommen ja später bei der Schlacht von Göteborg zum Spiel, aber auch zu dem, was daraus gemacht wurde. Das war ein Medienkrieg, kann man nicht anders sagen. Ja. Und diese Rudelgeschichte, die war den Schweden nicht bekannt. Aber
man muss aber auch sagen, Sven, dass Schweden den Deutschen nicht so wirklich geheuer war in den 50er Jahren. Also ich habe eine Warnung gefunden in einem Reiseführer für Schweden, einem deutschsprachigen Reiseführer. Da heißt es also, meiden Sie Nordschweden. Die Nordschweden zeigen keinerlei Interesse an Fremden und an Gästen. Und dort, jetzt kommt's, in Nordschweden werden auch keine Schuhe geputzt.
Was?
Ja, das steht in dem Reiseführer.
Da wie keine Schuhe
geputzt. Dort werden auch keine Schuhe geputzt.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Wir wollten vom Halbfinale. Es ging ja ganz gut los für die Deutschen und im Radio Rudi Michel in dieser besonderen Atmosphäre.
Indirekter Freistoß für die Schweden, ausgeführt natürlich von ihrem Torwächter Svensson, genau auf den Kopf des sprungkräftigen Stollenberg. Stollenberg hat geklärt, hat auf Szymaniak gegeben. Szymaniak auf Cislacik, auf die linke Seite. Sofort Pass in die Tiefe auf Uwe Seeler, der jetzt schon wieder auf Linksaußenposition ist, der nicht richtig gebremst werden kann. Der wunderbar flankt, Schäfer, Tor! Ja, Tor!
Lange nichts mehr gesagt, du.
Ja, das war damals so üblich.
Aber es war immer die Radioreportage.
Ja.
Im Fernsehen lief das nämlich gar nicht.
War das eine Situation? War das ein direktes Abspiel? Ein unwahrscheinlicher Lauf von Uwe Seeler. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass er den Ball erreicht. Direkt an der Torauslinie nahm er ihn mit einem Dropkick, setzte ihn nach innen. Hans Schäfer stand zwischen 5 Meter Raum und Strafraum, noch seitlich versetzt. Erneuter Dropkick. Und über den sich werfenden schwedischen Torhüter steht es hinweg. 1-0 für Deutschland.
Ja, tolle Reportage, ne? Also auch wie genau er auch in der Live-Situation diesen Spielzug beschreibt, ne? Da, man kann natürlich heute darüber diskutieren, ob der dann die Pause so lange machen muss, der Rudi Michel.
Aber er beschreibt, was passiert.
Ich finde, macht das super.
Und es gab an dem Tag nur die Fernsehübertragung vom anderen Halbfinale, Frankreich gegen
Brasilien. Im deutschen Fernsehen.
Und die mussten Radio hören.
Die mussten Radio hören.
Die mussten. Was heißt das mussten? Das war natürlich ein Himmelsgeschenk, natürlich. Ja, also Deutschland führte mit 1-0 und Peko Bouwens, der damalige DFB-Präsident, wird da auf der Tribüne gesessen haben und gesagt haben, ja, Mensch, wir Deutschen.
Ja, wird ein paar Raketen in die Luft geschossen haben vor Freude. Und man muss ja sagen, dass dieser Peko Bouwens zwar DFB-Präsident war, aber das war nicht gleichbedeutend mit der Tatsache, dass das ein Gutmensch war,
der Peko Bouwens. Wir haben an anderer Stelle auch über ihn gesprochen, ne?
Ja, also der Peko Bouwens war ein paar Jahre vorher, war da noch relativ dick im Geschäft im Zweiten Weltkrieg als Bauunternehmer und hat da stark profitiert von der Zwangsarbeit von Kriegsgefangenen und von der Zwangsarbeit auch von KZ-Insassen, hat er bei diesen Untertage-Aktionen, Tunnelbau und so weiter, hat er viel Geld verdient als Bauunternehmer. Und die Bauunternehmung gibt es, glaube ich, immer noch in Köln. Ne? Und der hat die Bauunternehmung Bouwens hat, glaube ich, auch das Müngersdorfer Stadion gebaut. Und dieser Bouwens war jemand, der relativ leicht zu Extremen neigte. Und er hat beispielsweise 54 nach dem Endspielsieg gegen die Ungarn, als sich dann alle irgendwie besoffen vor Glück im Löwenbräukeller in München trafen, hat er sich...
Im Löwenbräukeller? In München?
Genau, da wo Hitler auch immer seine großen Wahlsiege gefeiert hat.
Ach, da hat er...
Da haben die sich getroffen, hat der Bayerische Rundfunk damals eine Live-Rundfunkübertragung angestrengt und angeboten und dann auch durchgeführt. Und Peko Bouwens war Teil dieser Übertragung und sollte da eben seine Festrede halten.
Als DFB-Präsident.
Und es ist aber nur noch ein Bruchteil dieser Rede erhalten, weil die Rede quasi zwischendrin ausgeblendet wurde, weil sie zu nationalistisch wurde.
Für den Staat und für alles, was damit zusammenhängt, dieser Jugend zu helfen, wie sie heute sich so deutlich gezeigt hat. Und nicht nur der Jugend, die ältesten Semester standen auf dem Acker mit dem Brechflegel und winkten. Und die Mönchen im Kloster und der Priester hob sein Hut ab. Es war wirklich etwas so Hinreißendes, das wirklich zeigt, dass es eine Volksbewegung geworden ist, die etwas gelenkt und gesteuert und gefördert werden muss.
Also das war jetzt nicht während des Krieges, das war auch nicht vorm Krieg, sondern das war 9 Jahre nach Kriegsende. Diese Rede hat große Empörung ausgelöst im Ausland. Und
ja, zu Recht.
Da kam ja quasi auch eins zum anderen. Die haben ja dann damals nach dem 3-2-Sieg, weil sie es noch nicht besser wussten, die deutschen Schlachtenbummler im Berner Wankdorfstadion, haben sie ja damals dann auch nicht die dritte Strophe der Nationalhymne angestimmt, sondern die erste Deutschland über alles gesungen, nachdem sie gerade 3-2 gegen die Ungarn gewonnen hatten. Und das hat natürlich einfach eine Protestwelle nach sich gezogen. Und Theodor Heuss, der damals der Bundespräsident Präsident gewesen ist. Er hat dann ein paar Wochen später, als die Nationalmannschaft ins Berliner Olympiastadion eingeladen wurde, um da ausgezeichnet zu werden, übrigens vor 60.000 Zuschauern, nur bei der Ehrung, da gab es sonst nichts. Also es gab nur die Ehrung für die Weltmeister von Bern, es waren trotzdem 60.000 Leute da, hat Theodor Heuss versucht, die Kuh so ein bisschen vom Eis zu holen.
Aus ihrem uns alle so erfreuten Sieg haben manche Leute draußen und drinnen so etwas wie ein Politikum gemacht. Der gute Bowens, dem ich jetzt nachher die Silbernadel gegeben hat, der meint offenbar, gutes Kicken ist schon gute Politik. Das muss nicht so sein.
Theodor Heuss, Fußball und Politik. Ist eigentlich, natürlich ist es nicht zu trennen und trotzdem hat man es immer wieder versucht. Es hat ja auf jeden Fall neben diesem Halbfinale zwischen Schweden und Deutschland in Göteborg einen Medienkrieg gegeben und da platzte vielleicht auch etwas auf, was so oft dann im Verborgenen blieb, aber hinter vorgehaltener Hand dann doch gesagt wurde und da platzte es, glaube ich, wirklich auf.
Wobei das für mich nach wie vor komplett unbegreiflich ist, was da los gewesen ist, 58, dass da auch dieser Stellvertreterkrieg in den Zeitungen ausgetragen wurde. Man muss sich das so, es war im Prinzip so wie 96 bei der Europameisterschaft, als die Deutschen und die Engländer aufeinander getroffen sind, als ja auch von The German Blitz auf einmal wieder die Rede gewesen ist, ne, als die Deutschen verarscht worden sind auf den Titelseiten, als dem wieder Pickelhaube auf dem Stefan Kunz die Pickelhaube auf den Kopf gesetzt wurde in irgendwelchen Fotomontagen. Das war ja auch furchtbar.
Ja, und in Schweden war es so, es gab wohl in Göteborg, ich war da auch schon mal Makrelenangeln, da fährst du mit dem Kutter raus, herrlicher Fjord und so, und das haben wohl deutsche und schwedische Journalisten gemeinsam gemacht, aber es brachte nichts. Man war sich einfach nicht grün.
Keine Briefmannschaft.
Nein, kann man nicht sagen. Also in der schwedischen Presse war wirklich von Tanks, die alles niederwalzen, war da die Rede, von Panzermentalität, von den Knochenbrechern oder die Kriegsfußballer und umgekehrt wurden die Schweden für ihre Fußballsöldner, ganz viele schwedische Profis spielten ja in Italien, was in Deutschland total geächtet war. Da war von die Rede
die oder
von
Legionären. Das war ein Schimpfwort damals.
Ne? Ja, und ich habe einen Spiegelartikel nochmal gelesen, ein Interview mit dem evangelischen Theologen Helmut Thielicke. Ja. Da gab es ja diese Seeler-Thematik. Soll der nach Italien gehen, hat den Koffer dahingestellt bekommen mit einer Million, glaube ich.
Million
und die hat er nicht angenommen, ist in Hamburg geblieben und er wurde im Prinzip selig gesprochen, auch von diesem Theologen, der nämlich davon sprach, dass es schwere Sünde sei, als Legionär sein Geld beispielsweise in Italien zu verdienen. Das sind, vielleicht skizzieren wir schon mal so ein bisschen das Umfeld, in dem dieses Spiel stattfindet. Deutschland führt mit 1-0, aber die Schweden hatten halt ihr Publikum und ihre Einpeitscher vor den Kurven. Heya, heya.
Ne? Das kannte man halt überhaupt nicht in Deutschland und das hat auch die Reporter verrückt gemacht, ne? Also die ja irgendwie auch irgendwie durchkommen mussten und auf einmal sich einer akustischen Herausforderung ausgesetzt sahen, auch die sie so gar nicht erwartet
hatten. Also im Prinzip waren das Kapos, das kennt man heute von den Ultras.
Die Vorsänger.
Die Vorsänger, die hatten Fähnchen, die hatten natürlich blau-gelbe Farben an und schwenkten
und ein Megafon hatten die auch, glaube ich,
ne? Und animierten die Kurve damit zu singen, ja?
Und wir müssen das Heya Heya Schwierige wieder über uns ergehen lassen, das auf die Nerven geht und ich kann mir vorstellen, dass es unsere Mannschaft manchmal lähmt, die sich aber unter diesen Umständen großartig bis jetzt geschlagen hat.
Ja, übrigens hat der Georg H. Meurer vom Hamburger Abendblatt hat sich an diesem Abend in Göteborg an den Zweiten Weltkrieg erinnert gefühlt. Und er hat dann am nächsten Tag geschrieben, wir waren vom Kriege schließlich einiges gewohnt, die Heimat mit dem Inferno des Sirenengeheuls, die Front mit anderen Unfreundlichkeiten. Das alles war aber nichts gegen die Organisation der schwedischen Lärmkonstrukteure. Wir haben uns vorgestellt, was geschehen wäre, wenn man in Deutschland einen Gast so behandelt hätte. Er würde nie wiederkommen und die Presse der ganzen Welt würde uns zerreißen.
Ja, der Kicker verglich die Stimmung mit dem Berliner Sportpalast, wo Hitler ja und Goebbels ihre Reden gehalten haben in der Nazi-Zeit. Uwe Seeler hat das Ganze so einsortiert, also er stand ja auch auf dem Platz und wie fand er diese Rufe?
Obwohl ich immer ein Typ war, der das gut vertragen konnte, also schreien ist egal, für wen sie geschrieben haben, ich habe gesagt, es ist für mich, aber es war gelenkt, es war gesteuert und ich glaube, das war das Schlechte, das war nicht sportlich.
Die Bild-Zeitung übrigens, darf ich das kurz einführen, die Bild-Zeitung damals hat registriert, dass sich eine Atmosphäre der Feindseligkeit entlud. Es entlud sich die Begeisterung und so etwas wie der Neid einer ganzen Nation. Das Volk wurde aufgeputscht. Das hatte mit Neutralität bei einer WM nichts mehr zu tun. Ne? Göteborg, so erfuhr man, war die brodelnde Hölle. Das war krass. Krawall.
Von der Bildzeitung. Wir sind schon mittendrin im Medienkrieg. Aber ich werfe dir jetzt Ernst Müller Meiningen entgegen. Und zwar in einem offenen Brief. Er ist der Chefkorrespondent der SZ gewesen.
Süddeutschen Zeitung?
Ja, Süddeutsche Zeitung.
Okay.
An die deutschen Schlachtenbummler, ne, die also seit 54 auszogen. Und hier ist ein offener Brief. Verehrte Herrschaften, Sie haben gegenwärtig beneidenswert herrliche Tage im gastlichen Schweden. Aber trotzdem oder vielleicht gerade deshalb wird uns zu Hause allmählich Himmelangst. Denn Sie, meine Herrschaften, die deutschen Schlachtenbummler, haben es inzwischen nahezu mühelos fertiggebracht, die zwar kühlen, aber toleranten Schweden so zu ergrimmen, dass sich dies schon zum Nachteil der deutschen Mannschaft auswirkt. Besoffen. Arrogant, laut, fanatisch, transparente schwingt mit ebenso einfältigen wie größenwahnsinnigen Sprüchen, sich als Kraftfahrer durch souveräne Missachtung der auch in Schweden geltenden 50 km/h-Grenze auszeichnend, das ungefähr ist das Bild, zu dem die schwedischen Gastgeber von den Deutschen binnen weniger Tage gelangen mussten. Nächsten Dienstag, verehrte Herrschaften, spielt nun die deutsche Mannschaft in Göteborg gegen Schweden. Wie gesagt, es ist uns Himmelangst, denn Hunderte von ihnen kommen schon besoffen ins Fußballstadion und einige mögen es vielleicht abermals als besonders apart finden, dem schwedischen König mit der Whiskyflasche zuzuprosten. Das war in Malmö tatsächlich geschehen in einem Gruppenspiel.
Wahnsinn.
Ja. Wenn auch im Mercedes 200 die Schweden jedoch ihre Sympathien für uns gründlich verlernen, besteht aller Anlass zu ernster Sorge. Ihr Ernst Müller Meiningen Junior. In der Süddeutschen Zeitung, einen offenen Brief.
Also, aber dann weißt du, wie es da ausgesehen hat, ne?
Also, ja. Dann weißt du. Grüne deutsche Fans mit der Whiskyflasche zum König, das geht nicht.
Dann weißt du, wo das hergekommen ist. Also, das ist ja Wahnsinn.
Es schaukelte sich eben auch so hoch medial. Ich meine, es gab ja auch in Deutschland dann Artikel, wo man denkt, wie reden, um Gottes Willen, wie reden die denn über Schweden?
Ja. Es gab diesen einen Artikel, nachdem die Deutschen haben das Spiel ja verloren. Ich meine, sonst wäre das ja nicht so eine große Geschichte dann auch im Nachgang geworden in Deutschland. In Deutschland haben sie ja dann mit 1-3 verloren, werden wir gleich noch hören. Und es gab nach diesem Spiel in der Saar-Zeitung einen Bericht, der so unglaublich ist.
Das Saarland gehörte 54 noch nicht dazu, ne? Es wurde dann.
55 erst, ne?
Genau. Hm? Das heißt, die waren dann dazugekommen.
Genau, die waren dazugekommen, die hatten ja 54 oder für 54 noch die Qualifikation gegen Deutschland gespielt mit ihrem Nationaltrainer Helmut Schön.
Ne, also waren Neulinge im WM-Geschäft sozusagen. Genau.
Aber sie schrieben halt auch, ne, die Saar-Zeitung aus Saar-Louis, und das zitiere ich jetzt, das offizielle Schweden hat hämisch genießend zugelassen, dass rund 40.000 Repräsentanten dieses mittelmäßigen Volkes, das sich nie über nationale oder völkische Durchschnittsleistungen erhoben hat, den Hass über uns auskübelte, der nur aus Minderwertigkeitskomplexen kommt. Es ist der Hass eines Volkes, dem man das Schnapstrinken verbieten muss, weil es sonst zu einem Volk von maßlosen Säufern würde. Das stand so in der Zeitung.
Ja, und das wird dann veröffentlicht. Also was... Was muss da mit dir passieren, dass du 13 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg so etwas veröffentlichst und wahrscheinlich Leser das dann in den Händen halten und sagen, recht hat er.
Ja.
Das ist schon krass, oder? Ich meine, das war damals, in Schweden gab es die Prohibition, Alkohol war wirklich ein Thema.
In den 50er war das so?
Ja, das war eher 30er Jahre, meine ich. Mhm. Und die haben im schwedischen Wald ihre Distillerien gehabt und ihre eigenen Schnaps gebrannt. Ja, und das ist ja so in Schweden mit dem Alkohol lange Zeit eine Sache gewesen, dass man ins Systembolaget gehen musste, um da Bier oder sowas zu kaufen.
Wie heißt das, Systembolaget?
Das ist vom Staat, das war hoch besteuert und da musste man in spezielle Geschäfte gehen und da den Alkohol kaufen. Das ist heute noch so. Ein normales Bier kannst du da nicht im Supermarkt kaufen. Ich glaube, das größte, 3,8% kriegst du noch im Supermarkt, aber ein normales Bier mit 4,8% musst du im Systembolaget oder Wein musst du da kaufen. Das war, Alkohol war wirklich ein Thema. Ja. Schweden gewann dieses Halbfinale.
Ja, aber auch deshalb natürlich, weil Erich Juskowiak, der Düsseldorfer Verteidiger, in der zweiten Halbzeit sich zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ. Und natürlich lag es da nahe zu vermuten, dass der Erich Juskowiak der Hitze des Ülevi-Stadions nicht mehr gewachsen war oder dieser Atmosphäre nicht gewachsen war. Und Kurt Hamrin, das war einer dieser Italien-Legionäre, ausgerechnet der Hamrin hat ihn so provoziert, dass er sich zum Nachtreten hat hinreißen lassen. Und der ungarische Schiedsrichter, auch das noch, da konnte man natürlich auch einen späten Racheakt für 54 fürs verlorene Endspiel der Ungarn vermuten. Ausgerechnet ein Ungar schickte also Juskowiak vom Platz und dann eine Viertelstunde später wurde Fritz Walter auch noch schwer verletzt und dann er in den letzten Minuten schossen die Schweden die entscheidenden Tore zum 3:1 Erfolg.
Hamrin lässt sich sehr viel Zeit. Was macht er denn da? Das sollte er nicht tun. Das ist keine schöne Geste. Er wird hart genommen von Schäfer, bleibt in Ballbesitz, schießt Tor! Die Entscheidung in Göteborg ist gefallen. Durch Rechtsaußen Hamrin, den gefährlichen Außenstürmer, aber auch den Außenstürmer mit Haken und Ösen. In der 89. Spielminute hat Hamrin die deutsche Mannschaft geradezu demoralisiert.
Ja, ich habe mir das Tor auch nochmal angeguckt. Er spaziert ja, also es ist heute undenkbar, so ein Tor zu schießen. Er ist an der Seitenauslinie.
Von rechts so rein, ne?
Und dribbelt er sich komplett durch den 16er durch und macht dieses Tor. Einer der Legionäre. Und in der Tat, ich meine, dass der ungarische Schiedsrichter da auch noch den Juskowiak vom Platz gestellt hat, der ist Van Scholt. Ja? Das war ein Ding. Die verhaken sich. Juskowiak wird in seinem 25. Länderspiel so vom Platz gestellt. Deutschland ist ausgeschieden und er bekommt die silberne Nadel. Die bekam er damals noch. Für das 25. Länderspiel bekam er zwar überreicht, aber er hatte bei
Herberger. Am selben Abend, glaube ich, noch, ne?
Er hatte bei Herberger verkackt, das ist ja klar. Und auch seine Mannschaftskameraden da im Stich gelassen. Helmut Rahn meinte einfach, der Just, der war ein Hitzkopf. Ja, und ja. Der hat sich ja auch dann später, ich glaube bei Fortuna Düsseldorf, hat er sich dann auch mal mit Publikum angelegt. Und dann ist er vom Platz runter und hat gesagt, ihr könnt mich mal. Und hat nie wieder für Düsseldorf gespielt.
Nee, ist nie wieder zurückgekommen.
Also es war... Also ein komischer Typ wahrscheinlich, muss man auch sagen. Und der bekam diese Nadel und sagte, als die mir überreicht wurde, fühlte ich mich, alle schwiegen, ich fühlte mich wie beim eigenen Begräbnis.
Ja. Und Sepp Herberger hat jetzt auch nicht unglaublich viel unternommen als Bundestrainer, um das irgendwie abzufedern. Der hat, als er vom Platz gestellt wurde, ihn nicht mehr angeguckt. Und als er nachher gefragt wurde, wie er denn diese Aktion einschätzen oder einordnen würde, hat er nur ganz lapidar geantwortet und hat gesagt, es war nicht Juskowiaks Aufgabe, seinen Gegner für ein Foul zu bestrafen. Also noch kälter kannst du, glaube ich, deinen Spieler, der am Boden zerstört ist, der den schlimmsten Tag seines Lebens hinter sich gebracht hat, das schlimmste Spiel seines Lebens, noch kälter kannst du ihn nicht abstrafen.
Ja, also Deutschland war ausgeschieden. Fritz Walter übrigens, der im Prinzip aus seiner Karriere in der Nationalmannschaft raushumpelte, es war ja sein allerletztes Länderspiel, der sagte nach all dem, was er da erlebt hatte auf dem Platz.
Es sah lange sehr, sehr gut aus beim Stande von 1:1, trotz der ungeheuren Belastung durch die Zuschauer, aber der Chef hat gleich vom Spiel gesagt, denkt halt dran, die schreien alle für euch, und das haben wir uns auch zu Herzen genommen, aber dann kam der Platzverweis von Juskowiak und 10 Minuten Verschluss, meine schwere Verletzung, ich ging zwar noch mal Bandage auf dem Platz, aber es war halt nicht mehr viel drin für mich, und so kamen dann die 2 entscheidenden Tore in den letzten Minuten. Ohne jetzt den Erfolg der Schweden zu schmälern, ohne Platzverweise meiner Verletzung hätten wir es zumindest mal für eine Verlängerung geschafft und dann immer noch eine Chance gehabt, wieder nach 4 Jahren ins Endspiel zu kommen.
Ja, ich glaube, das kann man so unterschreiben, das ist, glaube ich, richtig, aber man muss einfach auch, ich glaube, das große Problem war einfach zu akzeptieren, dass es zu Ende war, ne? Dass das Turnier für Deutschland einfach da vorbei war.
Es war vorbei. Die Deutschen sind ja dann noch im Spiel um Platz 3 gewesen, dass sie verloren haben hoch gegen Frankreich.
3:6, ja.
3:6, und Pico Bauwens ist entrüstet weg und hat gesagt, hier werden wir nie wieder hinkommen. Ich glaube, es dauerte bis 63, bis man das nächste Mal gegen die
so
Schweden
lange
spielte,
ja. 5 Jahre,
ja. Und dann sind sie weg und haben nur noch einen aus der DFB-Delegation nach Stockholm geschickt zum Finale, um da einen Blumenstrauß zu überreichen. Das war völlig unüblich. Normalerweise gebührt es einfach der Respekt, dahin zu fahren und den Sieger dann entsprechend zu würdigen. Auch der höchste Repräsentant, also Pico Bauwens, hätte genau dahin gehört. Aber alle reisten ab über die Ostsee nach Hause. Und das war großer Unfriede. Es war ein Riesenproblem zwischen Deutschland und Schweden. Aber die Schweden, ich hatte es in der letzten Folge mit Nacka Skoglund, ja. Die Schweden schossen ja durch ihn das 1:1 und er traf auch mitten ins Herz der schwedischen Öffentlichkeit, denn sie lagen ihm natürlich auch musikalisch zu Füßen. Nacka Skoglund.
Några andra lirare och lilla jag.
Ich liebe ihn.
Har satt upp en skiffelgrupp i våra dag.
Du, ich rufe jetzt mal meine Mama an.
Det har blivit populärt bland vår publik. Så nu skifflar vi in målen till musik. Vi hänger med, de hänger med. Av någon anledning.
Hallå?
Hallå mamma.
Ja, hallo, Sam.
Ja, hörst du den Nackerskuglund? Warte mal, hör mal zu.
Detta lag har ingen chans att hänga kvar. Det var då så gubben skolan gav sitt svar. Vi hänger med.
Erinnerst du dich?
Ja.
Nacka Skoglund. Der hat immer gesungen bei der WM damals. Na, erinnerst du dich daran?
Also diesen Refrain, den kenne ich ja. Wir hängen mehr.
Habe ich das richtig übersetzt? Wir sind einfach dabei. Der Burkhard fragt mich ja immer, wenn ich hier schwedische Sachen so vorspiele. Wir hängen mehr heißt doch, Mensch, wir sind dabei, Leute, ne?
Wir sind dabei. Wir sind aus irgendeinem Grund sind wir noch dabei. Ja?
Sag mal, Ulla, hallo auch von mir. Wie war das denn Ende der 50er Jahre? Du warst ja, glaube ich, noch nicht mal 20 Jahre alt und warst dabei, das Leben zu entdecken. Wie war das denn, als damals die ganze Fußballwelt nach Schweden kam, als die Brasilianer auf einmal da vor Ort waren und ihr als junge Schwedin das so aus nächster Nähe so ein riesiges Ereignis erlebt habt?
Ja, also das war natürlich toll. Ich muss sagen, ich war eigentlich nicht sonderlich Fußball interessiert. Mhm. Aber ich hatte einen sehr fußballinteressierten Bruder. Und der kaufte immer eine Sportzeitung, Allsport. Und diese Zeitung habe ich ja dann auch gelesen. Und insofern war ich ja auch so ein bisschen, hatte ich auch ein bisschen Ahnung.
Ja.
Wir hatten ja keinen Fernseher. Ne? In meinem Zuhause, da gab es keinen Fernseher. Und auch im näheren Bekanntenkreis gab es eigentlich auch kaum Fernseher. Also wir hatten unsere Bilder, hatten wir vorwiegend aus Zeitungen.
Ja.
Aber das war trotzdem natürlich eine tolle Sache, als all diese, vor allen Dingen Südamerikaner kamen. Ja.
Da wollte ich gerade sagen, die Brasilianer haben ja auch rege teilgenommen am schwedischen Leben, ne? Also vor allen Dingen an den schwedischen Frauen. Garincha hat, glaube ich, in der Zeit der WM sogar ein Kind gezeugt.
Ist das wahr?
Das ist so. Wusstest du das gar nicht? Und um Himmels Willen, das ist aber so. Es ist wirklich so. Garincha ist als Vater nach Brasilien, also als werdender Vater nach Brasilien zurückgekehrt nach der WM.
Ja, Mensch. Ja, ja. Also so war das dann eben 1958, ein schwedischer Sommer. Und die Deutschen spielten gegen Schweden im Halbfinale. Du hast ja Deutsch in der Schule gelernt. War das so, ich meine, es war ja 13 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie war denn das Bild der Deutschen in Schweden? Weil wir haben eben schon drüber gesprochen, rund um dieses Spiel ist das ja ziemlich eskaliert.
Also vorher war das aber nicht, dass ich das so empfunden habe, dass man irgendwelche Ressentiments gegenüber Deutschland hatte. Das habe ich nicht. Nun war ich natürlich sehr jung und interessierte mich auch eigentlich überhaupt nicht für Politik. Ich habe Deutsch als Abiturfach gewählt, weil mir die Sprache gefiel und sie lag mir. Und das habe ich jedenfalls nicht so empfunden. Wie das sonst im Land war, das kann ich nicht beurteilen.
Ja, also in Deutschland herrschte nach wie vor auch große Unkenntnis, was Schweden angeht. Ich habe Sven gerade erzählt, es gab in Deutschland einen Reiseführer über Schweden und da stand drinne, dass man auf keinen Fall nach Nordschweden reisen sollte, weil dort gar keine Schuhe geputzt werden. Ist das wahr? Sind diese Nordschweden nochmal anders als die Südschweden?
Ja, ja, die Lappen, die liefen da mit so Fellschuhen rum. Ne?
Also doch, ich wusste, dass die wussten. Das
weiß ich nicht von. Ja, ja, später wurde wohl eher gesagt, man sollte nicht nach Nordschweden fahren, weil da die Mücken sind. Ne? Aber war sicherlich relativ unbekannt. So viele Touristen kamen nicht nach Schweden. Wegen dann Schuhputzen und wegen Mücken und was weiß ich, und Regen und Kälte und so weiter.
Aber Mama, als wir über Nacka Skoglund gesprochen haben, da wusstest du sofort, warum der Nacka heißt, weil das ja da, ja, das war, ja, und du wusstest auch, dass der in Italien eine Frau hatte, die Nuccia hieß. Das heißt, das war ja ein Superstar und die Legionäre, auf die war man in Schweden stolz. Also über die haben wir schon gesprochen. Die spielten ja auch eine große Rolle in diesem schwedischen Team von 1958. Also da waren ja auch andere schwedische Spieler. Das waren schon Kändisar, also die, so nennt man die Bekannten, die Promis in Schweden.
Nee, aber nach Gaskoglund, der war ja sehr bekannt. Und dann auch diese Gunnar Gren war sehr bekannt. Und Gunnar Nudal, Grenoli, Gunnar Gren, genau. Gunnar Nudal und Nils Liedholm. Und dann, ja, dann haben wir noch Kure Hamrin und Kalle Svensson. Kalle Svensson war der Torwart. Also einige kannte ich schon, ja.
Bengt Gustafsson hatte der auch noch. Also es waren schon tolle Spieler da damals, die für Schweden gespielt haben.
Und dann kam ja das Finale, Mama. Da war ja Deutschland ausgeschieden und ja, das war ja schlimm, Mama. Also nach dem Spiel, da war mal ein schwedischer Kinderchor bei der Kieler Woche in Deutschland eingeladen und die wurden einfach ausgepfiffen. Kannst du dir das vorstellen? Da stehen die schwedischen Kinder auf der Bühne in der Kieler Woche und die Deutschen pfeifen. Das war nicht schön.
Ja, das war nicht schön. Nee. Und das habe ich nicht gehört, aber man hörte schon in Schweden auch, dass schwedische Touristen, die mit Autos nach Deutschland fuhren, denen die Autoreifen, oder das passierte jedenfalls, Autoreifen dann kaputt geschnitten wurden.
Ja, die Schwedenplatte wurde von der Karte genommen. Die Deutschen hatten ein Riesenproblem mit diesen.
Die Deutschen waren schlechte Verlierer.
So, aber jetzt waren die Schweden Verlierer im Finale. Jetzt hast du ja das Finale in Erinnerung. Das war das erste Fußballspiel, das du dann tatsächlich im Fernsehen gesehen hast, als Schweden gegen Brasilien, man muss sagen, mit 2-5 unterging. Erinnerst du dich daran?
Also das vergesse ich auch nicht. Wie gesagt, wir hatten ja selbst in der Familie keinen Fernseher und im Bekanntenkreis gab es auch kaum Fernseher. Aber in dem Dorf, wo wir diesen Sommer verbrachten, da war ein älterer Herr, Carl Johansson, und der hatte einen Fernseher. Und Carl Johansson war eigentlich kein Mensch, der viele Leute um sich herum haben wollte, oder der war ein etwas, Eigenbottler, kann man sagen. Aber an diesem Tag, da war sein Wohnzimmer voll. Also da haben sich so viele Leute dann doch gemeldet, die gerne das Spiel sehen wollten. Und da saßen wir bei Carl Johansson im Wohnzimmer und guckten nun das Finale.
Ja. Und da habt ihr erst noch gejubelt, ne? Weil Schweden ist ja mit 1-0 in Führung gegangen, sogar im Finale.
Wollte ich gerade sagen. Dann war das, Schweden ging ja in Führung mit 1-0. Also da bebte das Wohnzimmer von Carl Johansson.
Ja,
man dachte ja schon, dass die große Sensation vor der Tür stünde. Aber das hat ja nicht lange gedauert. Dann haben die Brasilianer zugelegt. Ne?
Ja, dann kam der kleine Pelé, der erst 17 Jahre alt war.
Pelé war ja uns ja auch sehr bekannt. Also von den Leuten in der brasilianischen Mannschaft, wo ich die Namen behalten habe, das war natürlich Pelé, das war Garrincha. War das nicht Garrincha, der ein X-Bein und ein O-Bein hatte?
Genau, richtig, ja.
Ja, richtig, ja. Und Vavá, aus irgendeinem Grund war der immer, aber vor allen Dingen war mir und den schwedischen Mädchen Gilmar noch in Erinnerung.
Gilmar der Torhüter, Gilmar, ne?
Der Torhüter. Mhm. Schönling, und für Gilmar schwärmten wir alle. Ja. Mhm. Ja. Und dann kam ja zum Schluss kam ja noch ein Toast-Tor mit also das Ende 5-2. Ja.
Du, aber sag mal, Ulla, wenn 58 war das Spiel, das Halbfinale, das ja sehr viel Erregung ausgelöst hat zwischen Deutschen und sehr viele Spannung zwischen Deutschen und Schweden. Und du bist aber ja trotzdem kurze Zeit später nach Deutschland gegangen. Spielte das Spiel damals noch irgendeine Rolle, als du in Deutschland angekommen bist?
Nö, überhaupt nicht. Also das war in 59, das war ein Jahr später. Mhm. Und da spielte das. Also ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt. Das kam vielleicht mal vor, dass das Gespräch auf dieses Spiel kam, aber überhaupt keine Probleme. Ich meine, es kam vielleicht auch daher, dass ich mich überhaupt nicht in Kreisen bewegte, wo irgendwelche Feindseligkeiten aufkommen konnten. Ich arbeitete in einem christlichen Jugendheim und da waren Jugendfreizeiten, da waren Familienfreizeiten, da waren Frauenkreisnachmittage. Also da war keine Feindseligkeit.
Meine Mutter hat halt nicht auf Schalke gearbeitet, sondern in Witten auf dem Wartenberg. Ja? Und mein Vater war in der Bundeswehr, einer der ersten überhaupt. In Essen-Kupferdreh war er stationiert und dann ging er da hoch und deswegen sitze ich hier. Ja. So kann man das, glaube ich, sagen. Mama, danke, dass du uns das erzählt hast vom Sommer 58. Vielen
Dank für die ganz tolle Zeitreise, Ulla. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es war prima. Vielen Dank.
Ja, gerne, gerne. Okay.
Hey-do.
Hey-do, tschüss.
Hey-do. Hey-hey.
Ja, Schweden. Ja. Ach, das, ja, jetzt sind wir auch weg. Ja. Jetzt musst du dich um andere Sachen kümmern. Das ist auch richtig so. Ja. Witzig, ne?
Ja, ich finde diese ganze, ich kann, weißt du, wenn ich an Schweden denke, ne, dann denke ich irgendwie an dieses ruhige, kultivierte Land, wo alles ein bisschen, ich war ja auch schon ein paar Mal da, ein bisschen bedächtiger auch ist. Und selbst wenn du da zum Eishockey gehst, wirst du ja nie irgendwie so Fanatismus erleben. Mhm. Und dieses 58er Spiel sticht komplett raus. Da steckt für mich so unglaublich viel drinne und deshalb finde ich ja super, dass wir die ganze Folge jetzt rund um dieses Spiel 58 drehen.
Die ist jetzt 83 Jahre alt, meine Mutter.
Ja.
Ja, aber sehr, finde ich, aktive Erinnerungen an diese 58er.
Ja.
Und der Keeper, ich muss mir mal ein Bild angucken. Der war es dann. Wir reden immer von Garrincha und ich weiß nicht was, ne?
Ja.
Gilmar. Okay, cool. Ich meine, das wollte ich jetzt eben dann nicht sagen. Es gab natürlich auch noch andere Proteste in Deutschland auf dieses Spiel in St. Pauli.
Ehrlich?
Herbertstraße, keine Schweden. Also gab so Pappplakate, Schweden waren da nicht willkommen. Ja, definitiv nicht. Ja, also das war einfach eine sehr, sehr angespannte Zeit. Das muss man sagen. Schweden waren da einfach unerwünscht. Benzin wurde den Schweden nicht gegeben. Meine Mutter sprach ja von Autoreifen, die aufgeschlitzt waren. Aber es gab auch schwedische Familien, die dann ihre Sommerferien, man fuhr ja gerne nach Italien, aber die bekamen eben in Deutschland kein Benzin. Also die Leute waren einfach total sauer in Deutschland. Man fragt sich ja, wie ist das möglich? Also man war ja 13 Jahre nach dem Krieg, hätte man auch sagen können, okay, da haben wir eben mal verloren. Wir zeigen uns jetzt als gute Verlierer. Ja,
welches Ventil ist das? Ne? Das ist immer noch das Ventil des Größenwahns.
Ja, ja,
definitiv. Also muss so gewesen sein. Du, aber ich hatte ja, als wir über dieses Thema gesprochen haben, hatte ich dich ja gefragt, was eigentlich das Geheimnis ist von dieser schwedischen Nationalmannschaft. Weil das ist ja irre, ne? Wenn man sich die späten 40er und die 50er Jahre anguckt, da war der schwedische Fußball in Europa fast state of the art. Das kann man heute gar nicht mehr glauben, weil Schweden fast gar keine Rolle mehr spielt, bis auf Ibrahimovic. Aber in den 50er Jahren waren die schwedischen Fußballer wirklich so gefragt und waren vor allen Dingen bei italienischen Topclubs. Und die haben ja nicht nur 58 in diesem Endspiel gegen Brasilien gestanden, sondern haben auch wirklich abgeräumt.
Hat mich total interessiert, warum sind die Schweden eigentlich so gut, also nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Ich habe eine Erklärung gefunden, die für mich sehr plausibel erscheint. Ich meine, Zweiter Weltkrieg, in England kein wirklicher Ligabetrieb, in Deutschland sowieso nicht. Und da reden wir ja schon über die großen Fußballnationen. Italien war ja auch schon Weltmeister geworden, auch da lag alles am Boden. In Schweden, die Allsvenskan, so heißt ja die Liga, die spielte alle Kriegsjahre durch. Es gab einen komplett organisierten Spielbetrieb, die ganzen Jahre. Und das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg für die Nation erstmal schwierig, wieder einen Ligabetrieb auf die Beine zu stellen, überhaupt genug Spieler zu haben. Und in Schweden konnte man eben komplett durchspielen, weil Schweden ja neutral war, hatte sich aus dem Krieg rausgehalten. Und so konnten sie natürlich direkt stark in diese Turniere reingehen. 48, erste Olympische Spiele in London. Da gewinnt Schweden die Goldmedaille, gewinnt im Finale 3-1 gegen Jugoslawien. Und da sind zum Beispiel Kurre Hamrin, meine Mutter hat ihn eben angesprochen, das war ein Megastar, der ja das 3-1 später dann auch gegen Deutschland...
Kurre war sein Spitzname.
Kurre.
Kurre.
Genau.
Also Kurt, ne?
Kurt Hamrin. Ne? Mhm. Das war natürlich ein erster großer Erfolg. Dann ging es nach Brasilien zur Weltmeisterschaft, wo sie echt weit kamen. 54? Spielten sie keine Rolle, genau, ja, weil warum? Auch in Schweden gab es dieses Amateurstatut und die ganzen Topspieler waren ja mittlerweile in Italien Profis. Ja. Die Namen haben wir eben schon mal vorgelesen, ne? Kurt Hamrin, Nils Liedholm, Gunnar Green. Erinnert sich meine Mutter jetzt mit 83 immer noch dran, dass das ein großer Spieler war. Der hat 133 Spiele beim AC Mailand gemacht. Nils Liedholm auch beim AC Mailand 359 Spiele. Also wir reden nicht von Leuten, die mal eine Saison da waren. Ne?
Sie kannte sogar noch diesen Spitznamen, Grenoli.
Grenoli, das waren die drei.
Die drei Angreifer.
Beim AC Mailand gespielt haben. Ne? Und dann kam eben Nakaskuglund dazu, Gunnar Nudol. Also ganz, ganz viele Spieler. Mhm. Und die wurden dann 58. Da hat man gesagt, wir haben eine Heim-WM. Übrigens, Schweden war der einzige Bewerber für diese WM. Ne? Es gab keine anderen Bewerber. Normalerweise
da mussten wir ja gar keine Beschäftigungsgelder zahlen.
Nein, eigentlich wäre Südamerika in der Reihe gewesen, aber ja,
Genau.
Wieso Südamerika war doch, ach wegen, nee,
54
ach, war immer und danach, Europa und ja, dann ja, Südamerika.
Also es wäre auf jeden Fall nicht Europa dran gewesen, aber es waren die einzigen Bewerber, deswegen haben sie dieses Turnier bekommen. Und da haben die gesagt, okay, wir wollen ja was holen und dann lassen wir die Profis wieder zu hier in Schweden bei der Weltmeisterschaft. Das ist für mich eine relativ plausible Erklärung, um ehrlich zu sein, der Ligabetrieb, dass sie dann so gut waren.
Du weißt, was für mich auch irgendwie noch ein Gedanke ist, es gab ja nach dem Zweiten Weltkrieg, muss man sagen, haben die Schweden den Deutschen ja wirklich geholfen, dass sie überleben konnten. Ne? Mhm. Es gab ja gerade für die Kinder im Grundschulalter und im Kindergartenalter gab es ja die sogenannte Schwedenspeisung, wo die Schweden also wirklich, die Schweden, die selbst unter rationierten Lebensmitteln noch zu leiden hatten, haben trotzdem noch was abgezwackt, um es nach Deutschland zu schicken. Es gab diese berühmten Suppen, mit denen die, vor allem die Kinder im Ruhrgebiet über Wasser gehalten worden sind. Und da haben wirklich viele Kinder haben den Schweden tatsächlich ihr Leben zu verdanken, weil sie genug zu essen hatten. Vor allem in diesen schlimmen, furchtbaren, sehr, sehr kalten Hungerwinter direkt im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg haben die Schweden, ich glaube, fast 1 Milliarde US-Dollar aufgebracht, um den hungernden Menschen in Europa zu helfen. Und wenn du weißt, dass diese sogenannte Schwedenspeisung, dass die da noch gar nicht so lange zurückliegt, dann ist das noch unglaublicher, was sich dann quasi zwischen den Zeitungen da so hochgeschaukelt hat.
Ja gut, aber Menschen sind nicht zu verstehen. Also das hier und jetzt.
Ja, aber das ist ja
man spuckt in die Hand, die einem einem gereicht wird. Also, ich kenne ja viele deutsch-schwedische Geschichten, auch die einer Frau befreundete Familie damals, die haben wir in den 70er und 80er Jahren ganz oft besucht, die war in der direkten Nachkriegszeit dann in Schweden und wurde da von einer Familie aufgepäppelt und die kaufte sich da in der Gegend ein Sommerhäuschen dann später, als sie sich das leisten konnte. Und was folgte, waren viele deutsche Freunde, die auch jetzt dann da so hingezogen sind. Da entstand eine deutsch-schwedische Freundschaft. Sie spricht perfekt Schwedisch. Mhm. Und solche Geschichten gab es eben auch. Also die Schweden waren schon auch sehr sozial.
Ja, absolut. Ja,
deswegen habe ich das auch nicht verstanden. Also, aber ja, es sind halt die niedersten Instinkte, die dann bedient werden, so und das ist heute noch so. Ja. Und deswegen heißt es, und das ist ja auch etwas mit diesem WM-Spezial, immer wachsam bleiben, auch mit Blick auf Katar, dass man da nicht Maß verliert in dem Urteil, vielleicht über den Gastgeber. Ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich meine, jetzt haben wir auf einmal auch wieder Reisen nach Katar und da geht's um Rohstoffe, die man dann auf einmal doch beziehen soll, weil die sind ja anscheinend dann doch besser als die, die man aus Russland bekommt. Du merkst, es ist ein riesen politisches Thema und selbst dieser Podcast, die Schlacht von Göteborg, lehrt einen, wachsam zu bleiben. Also, Burkhard! Einen Punkt hast du dir wirklich erkämpft. Großen Respekt. Ich spiele mit dir das Katar. Was denn? Willst du nicht?
Doch, ich hab, war das nur ein Punkt?
Du hast A, B oder C, du hast alles und dann habe ich dir den Punkt gegeben. Ja, das ist ja gut, aber es ist Bakschisch. Du bestichst mich immer mit Frühstück. So, nächste Frage, das ist die vierte insgesamt.
Ja.
Es gibt die Freundschaftsbrücke, die Katar und Bahrain verbindet. Wie lang ist sie? 12,7 Kilometer, 45 Kilometer oder 117 Kilometer?
45. War richtig?
Hallo! Zweiter Punkt. Ja, sie ist 45.
45 ist auch ganz
schön. Al Jazeera. Al Jazeera kennen wir alle. Was heißt das? Übersetzt. Heißt es die Insel? Heißt es die Wahrheit oder die Richtung?
Die Wahrheit. B. Ist falsch.
Es ist die Insel.
Die Insel.
Es bleibt bei 2 Punkten, aber du kannst noch 5 insgesamt erreichen.
Ja.
Und jetzt, woher kommt auch der Rasen bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, die auf uns zukommt? Ist ja sehr heiß. Ja, und
wird das denn richtiger Rasen? Jetzt wird er wahrscheinlich wieder so eine Mischung werden, oder?
Ja, also Hybrid-Rasen. Aber woher kommt der Rasen eben auch?
Vom Niederrhein.
A. Ja, es gibt ja, ich glaube, die Niederländer haben gesagt, wir liefern euch keinen. Es gibt ja schon Leute, die es einfach nicht liefern, weil sie es boykottieren. Ich glaube, aus den Niederlanden kamen Anbieter, die gesagt haben, wollen wir nicht ausrüsten. Ja. So, A, Nordkorea, kommt der Rasen daher. B, Katar selbst oder C, und das wäre ja wirklich völkerverständigend und wirklich toll,
ja.
Israel.
Aus Israel.
Falsch! Es wäre so schön, ey. Du hast 2 Punkte, ne?
Jetzt sag nicht Nordkorea.
Nein, es ist aus Katar selbst. Da
die machen das selber?
Ja, anscheinend gibt es da irgendwie Rasen, den die selber
produzieren. Die machen alles selber, ne? Das ist ein Wahnsinn.
Es ist einfach ein Wahnsinn. Ja, hör mal, du hast 2 Punkte nach 2 Runden. Du brauchst noch 3 Punkte.
Ja, ich muss nachher alles richtig machen, aber das kriege ich hin.
Achso, wir nähern uns.
Aber vielleicht will ich die Datteln auch gar nicht,
Sven. Wir nähern uns der Strophe, die Menschen noch nicht kennen. Aber noch nicht, noch singen wir sie nicht. Nein. Du wolltest noch eine Geschichte erzählen, glaube ich.
Ja, und zwar gab es ja noch das Spiel um Platz 3 für die Deutschen, ne? Also gegen die Franzosen.
Gegen die Franzosen,
ja. Und das ging ja mit 3-6 in die Hose. Und da gibt es, finde ich, eine Biografie, die da ihren nächsten Tiefpunkt erlebte, und zwar im deutschen Tor mit Heinrich Kwiatkowski. Das war der Torhüter damals, und der war ausgerechnet aber auch der Torhüter, der 54 bei diesem furchtbaren 3-8 in der Vorrunde gegen Ungarn, das war ja auch so, wenn man so will, ein Skandalspiel, weil Herberger da die halbe BF auflaufen ließ, der war da auch im Tor und der hatte damals da seine Torpremiere, spielte danach im Prinzip in der Nationalmannschaft auch keine Rolle mehr und kriegte dann das Spiel um Platz 3 geschenkt und kriegte dann wieder 6. Und also die beiden WM-Spiele, wo Deutschland die meisten Gegentore gekriegt hat, das waren die WM-Spiele von Heinrich Kwiatkowski, der hat insgesamt 4 oder 5 nur gemacht. Mhm. Und der war damals nach diesem 3-8 gegen Ungarn, war der komplett alle, der war fertig.
Es war natürlich ein Schock für mich, ich war niedergeschlagen, war natürlich auch nervlich angeschlagen. Und naja, das war dann während der Weltmeisterschaft einfach mein erstes Spiel, was ich mitmachen konnte, aber eben aufgrund der Nervenbelastung wurde ich dann nicht mehr eingesetzt.
Und der Heinrich Kwiatkowski, den man auch Dr. Fausten nannte.
Dr. Fausten?
Fausten, weil der alle Flanken rausfaustete. Mhm. Der war wirklich richtig gut in der Strafraumbeherrschung. Der hat es geschafft, für alle großen Revierclubs zu spielen. Also für Schalke, für Dortmund, aber auch für Rot-Weiß Essen. Ne, der war also im Westen eine richtig große Nummer. Und der hat 1954 quasi sein Hobby auch mit an den Thuner See genommen. Der war nämlich Hobbyfotograf und der war dann immer unterwegs und hat Bilder gemacht. Ach. Und war ein richtig guter Fotograf und kam dann aber oftmals auch zu spät zum Mittagessen. Und was passierte dann? Im Geiste von Spiez, die mussten vor versammelter Mannschaft die Hose runterlassen und kriegten Schläge auf den nackten
Hintern. Nein! Ja. Ganz im Ernst?
Ganz im Ernst. Heinrich Kwiatkowski, hat er selber erzählt, ja.
Das war wie so ein Zuchthaus dann.
Ja, das war so. Also der war, konnte das kaum glauben, ich habe es nochmal zusammengezählt, der hat 1200 Spiele als Torhüter gemacht.
Das ist sehr
1200 viel. Spiele. Und er hat dann nach diesem 3-6 gegen Frankreich, 1958, ist er zu Herberger hin und hat gesagt, Chef, künftig ohne mich.
Echt? Aber das ist im Ruhrgebiet, ne? Lernst du das so? Ja. Dass du das so immer demnächst mal ohne mich.
Ohne mich.
Ja, ja. Ja, da kam einer ganz groß raus, ne? Bei dieser.
Just Fontaine, über den man natürlich auch noch viel erzählen kann. Das war der französische Rekordstürmer, 13 Buden gemacht. Das hat danach keiner mehr geschafft bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Aber ich habe mir Folgendes überlegt, Sven. Wir müssen, glaube ich, eine Jogo-Folge machen, eine WM-Spezialfolge, nur über die eigentlich fast vergessenen WM-Torschützenkönige.
Ja, das ist
also gerade so bei den großen Turnieren, die so vor 1990 liegen. Mhm. Selbst Toto Schillaci 1990 ist ja auch so eine Geschichte, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und ich finde, da gibt es ganz viel. Natürlich gibt es auch die herausragenden, ne, Gerd Müller und so weiter und Geoff
Firth. Vorschläge für sowas können auch reinkommen über info@jogo-bonito.de.
So sieht's aus. Ja, ich hatte noch viel mehr mitgebracht, Sven, auch noch was über den schwedischen Trainer, der Engländer war, George Rayner heißt der, das war der erste Engländer, der es tatsächlich dann mal in ein WM-Finale geschafft hat. Bei dem ist eigentlich nur besonders, dass er ganz lange in Schweden als Trainer war, unglaublich erfolgreich und dann nach England zurückkam und keinen Vertrag kriegte im Profifußball. Er dachte irgendwie, jetzt ist ja das Bett gemacht, jetzt kann ich mich reinlegen, jetzt kann ich mir die Angebote aussuchen.
Warum das
denn? Der kriegte keinen Profivertrag, weil der in Schweden, in seiner Zeit in Schweden, der George Rayner ein Buch geschrieben hatte, Football Ambassador at Large, also der Fußballbotschafter als Ganzes oder als Großes, im Großen gesehen, ne? Und hat da ziemlich genau benannt, was in der englischen FA so alles schief lief zu der Zeit.
Ein Nestbeschmutzer. Ein
richtiger Nestbeschmutzer. Und dann hat man gesagt, nee, mit dem nicht. Und dann ist er zurück und hat dann einen Vertrag unterschrieben bei einem Verein, Skegness Town. Sagte mir überhaupt nichts, natürlich nicht, weil es ein Non-League-Club gewesen ist. Mhm. Und hat dann also da in der 6. oder 7. Liga sehr erfolgreich gearbeitet, aber einen großen Vertrag bei Arsenal oder so hat er nicht gekriegt.
Wahnsinn.
Absolut. George Rayner.
Aber vielleicht wäre er dann besser dahin gegangen hier. Letzte Runde, hier ist die Chance, Burkhard.
Ja, ich freue mich
sehr. Hier ist die Chance, du musst aber alle Fragen richtig beantworten.
Ich gebe mir so viel Mühe, Sven.
Also, 2 Punkte hast du, 3 Fragen habe ich doch, 5 Punkte musst du für die Schrumpeldatteln machen. Nächste Frage.
Möchtest du eigentlich mal Datteln im Speckmantel haben beim Frühstück? Wäre das was für dich?
Datteln im Speckmantel?
Kennst du das nicht?
Ja, doch. Jetzt hier. Weltmeister Katar. Worin sind sie es eigentlich schon? Also, dass sie Fußballweltmeister werden wollen, ist klar. Aber sind sie Weltmeister im Wellensittiche haben? Also, die durchschnittliche Anzahl von Wellensittichen?
Nein, das ist es nicht. Nein, sind sie nicht.
Ja, Moment. Ja. Aber sind sie die Menschen mit den meisten Sandspielplätzen? Oder?
Da gibt's gar keine Spielplätze.
CO2-Weltmeister.
Das heißt, dass sie das meiste CO2.
Höchste ja, CO2.
Definitiv C.
Boom! Yeah, nächster Punkt, Burkhard.
Es gibt überhaupt keine Spielplätze in Katar. Gar so, keine.
Ja, 31.
Es gibt nur eine Eislaufbahn im großen Shoppingcenter von Doha.
Also verglichen zu Deutschland, wo man 9,9 Millionen Tonnen, machen die 31. Ja. Also dreimal so viel. Faktor dreimal so viel wie in Deutschland. Wir sind schon schlecht in Sachen CO2. Gut, jetzt die nächste Frage. Wir gehen ins Fischreich. Rund um Katar findest du natürlich das Meer. Was trifft man denn da nicht an? Den Pottwal, die Seekuh oder den weißen Hai?
Ein Pottwal. Ja, ich wollte die Datteln auch nicht.
Der weiße Hai.
Der weiße Hai?
Ja.
Ach, der hätte, weißt du nicht, ob nicht das Doha Aquarium Center nicht auch einen weißen Hai zur Verfügung ja, stellt.
Du hast es vergeigt, ey. Also
du weißt das nicht. Das Big Aquarium.
Ist mir völlig egal.
In Doha.
Ja. Nein, der weiße Hai eben. Ja, also gut, die Datteln gehen wieder mit. Aber weißt du was, beim nächsten Spezial bringe ich die wieder mit. Ich werde die schon los, ich werde die nicht essen.
Man muss sagen, da war auch ein bisschen Vorsatz meinerseits dabei.
Also du hast nur insgesamt 3 Punkte geholt und du konntest 5 nicht mehr machen. Deswegen heute...
Sag mal, was machen wir eigentlich beim nächsten Mal? Weiß man das schon?
Ich habe echt keine Ahnung.
Wollen wir da mal machen im falschen Film? Also Fußballer im falschen Film?
Also, aber im falschen Film im Sinne von, das kann sportlich so sein, nach dem Motto, ich habe mir vorgenommen, ich wollte unbedingt dieses Spiel gewinnen, das könnte zum Beispiel das verlorene Finale daheim sein und man fühlte sich wie im falschen Film, dass auf einmal die anderen das gewinnen, oder findest du das langweilig?
Das finde ich total langweilig.
Also du meinst Schauspieler also?
Ja klar, also Schauspieler auf der Leinwand, also da gibt es auch gibt es mehr als du denkst.
Ja okay, dann machen wir im falschen Film. Das finde ich gut. Also demnächst, wie nennen wir es denn dann?
Im falschen Film.
Im falschen Film.
Ja, Fußballer im falschen
Film. Sehr schön. Okay, also dann im falschen Film. Darauf können wir uns einigen, ne?
Ja, ich fände das gut. Ich fände das spannend.
Okay, wir haben ja versprochen, dass wir jetzt unsere erste Strophe zum Besten geben auf unserem Weg nach Katar. Unser Song heißt O Gianni?
O Gianni.
O Gianni. Ja. Den Refrain kennt ihr ja schon. Jetzt kommt unsere Strophe und das fängt an mit so einer sprechenden Feststellung am Anfang. Ja. Ne?
Weil wir müssen ja noch dazu sagen... Das Finale findet
am... Ja, das wollte ich doch als sprechenden Anfang machen.
Ach, das wolltest du als... Ach, das?
Oh. Ja, das ist der Anfang.
Oh.
Das wisst ihr schon. Das Finale findet statt am 4. Advent. Wir haben Sand in den Schuhen in Katar und die Kerzen im Baum in Deutschland.
Herrlich.
Und so geht's los. Oh, du fröhliche Fußballwelt. Bei uns hängt schon Lametta, eure Konten will man fetter. Oh Gianni, warum hast du uns beschissen? Oh Gianni,
warum hast du kein Gewissen?
Das lernst du ja nie mehr. Alles klar, in Katar, mit dem Geld so sonderbar. Oh Gianni, wann wirst du dich verpissen?
Ja,
ich fand es schon ganz gut.
Ja, du musst den Text irgendwann mal drauf schaffen.
Die Ukulele ist halt sehr klein. Ja,
aber das hat doch mit deinem Gesang nichts zu tun.
Nein, aber du machst es immer so einfach. Also gut, Leute, wir werden...
Ich mache es halt nicht komplizierter, als es sein muss.
...an diesem Ding weiterarbeiten. Wir haben das nächste Thema glatt gezogen.
Fußball im falschen Film.
Sehr schön. Liebe Leute, bleibt uns gewogen. Und wenn ihr mehr Lust auf Podcast habt, hier kommt eine Empfehlung. Freunde von uns, die Journalisten und Autoren Michael Dietz und Jochen Schliemann machen Reisen, Reisen, den größten Reisepodcast im deutschsprachigen Raum.
Ja, der ist so gut, dass er von der Apple-Redaktion zu einem der besten Podcasts überhaupt gewählt worden ist, und zwar im Jahr 2021. Und die beiden Jungs, von denen wir gerade gesprochen haben, waren in mehr als 100 Ländern unterwegs, und ich finde, das hört man auch.
Großes Kopfkino, einfach sehr spannend. Reisen, Reisen, unsere Empfehlung in Sachen Podcast, auch sehr lang. Ich glaube, das ist ein Langstreckenschwimmer wie wir. 60 Minuten, 90 Minuten, alles kein Problem. Das war's für heute noch. Unsere Ansage info@jogo-bonito.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, das kommt garantiert an. Anfragen,
Vorschläge, Kritik, Lob, alles ist da herzlichst willkommen.
Ja, wir freuen uns drauf. Also habt keine Hemmungen, schickt uns das und beim nächsten Mal lesen wir vielleicht auch was vor.
Wenn du Moderator wärst, würdest du es jetzt nochmal wiederholen.
Warum?
Weil sich dann die Leute das merken. Man muss es immer wiederholen am Ende. Sagst du es oder soll ich es machen?
info@jogo-bonito.de.
Das war der Burkhard.
Ja, und das war der Sam. Tschüss, macht's gut.
Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.